Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan. Sie protestierten wieder, gestern in Minsk, mindestens 100.000. Und sie riefen Lukaschenko zu: Verschwinde. Wie verändert diese Revolution die Menschen? Was macht sie mit den Demonstrierenden? Wie gehen sie mit ihrer Angst um? Mittlerweile ahnen sie, dass sie eine Veränderung vor allem selbst hinbekommen müssen, weil ihnen wohl niemand aus dem Ausland zu Hilfe kommt. Auch Journalisten und Journalistinnen außerhalb des Landes bekommen kein Visum. Die Grenzen sind dicht. Das Regime reagiert mit brutaler Härte. Unsere Autorin Judith Geffert kennt einige der Demonstrierenden gut und stellt seit der Präsidentschaftswahl vor 2 Wochen über verschiedene Messenger-Dienste genau diese Fragen an sie. Weil sie Angst vor Repressionen haben, wollen manche anonym bleiben, so wie die erste Freundin der Autorin, die wir Anja nennen.
Anja kenne ich von meinem ersten Besuch in Minsk 2015. Sie ist selbstständige Designerin und verkauft selbstbestickte Taschen. Ihr Freund ist Fotograf. Er ist zurzeit unermüdlich in den Straßen von Minsk unterwegs, wo er sich jedes Mal in Gefahr begibt. Mit Anja habe ich schon viele Abende in Punkclubs und alternativen Kunstgalerien verbracht. Trotz der immer drohenden Repressionen gibt es eine blühende Underground-Kultur in Belarus. Ich erreiche Anja 4 Tage nach den Wahlen in ihrer Wohnung in Minsk.
Kaktee.
Wie geht es dir?
Kaktee.
Wie es mir geht? Wenn wir Freunde treffen, fragen wir nur noch nach der physischen Gesundheit, weil die Psyche bei allen sehr schlecht ist. Ich bin sicher, dass viele Menschen durch das, was gerade passiert, traumatisiert worden sind. Um das zu verarbeiten, werden wir viel Zeit brauchen. Ich fürchte sogar einige Jahre. Es ist sehr schwer, bei dieser Flut an Informationen Kraft zu tanken und Ruhe zu bewahren. Die Sorge nimmt sehr viel Raum ein. Ich nehme Beruhigungsmittel. Ohne sie komme ich gerade nicht klar. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist uns gegenseitig zu fragen, wie es uns geht und darüber zu reden, was passiert. Ich bleibe zu Hause, weil ich mich da sicher fühle. Aber ich rede viel mit Leuten und versuche, ihnen psychologisch zu helfen. Aber das befreit mich nicht von meinen Schuldgefühlen, dass ich zu Hause sitze.
Hast du irgendeine Hoffnung, was jetzt passieren kann? Oder denkst du darüber gar nicht nach?
Ich habe 2 Gedanken. Alles kann sich total ändern. Ein komplett anderes Land und ein Neuanfang. Oder es kann viel schlimmer als vorher werden. Wenn sich nichts ändert, wenn wir das Regime nicht stürzen, dann erwarten uns Repressionen, die noch viel schlimmer sein werden als früher.
Während Anja zu Hause bleibt, versammeln sich in jeder belarussischen Stadt tausende Menschen auf den Straßen. Sie schwenken die weiß-rot-weiße Flagge, ein Symbol des Widerstands, das unter Lukaschenka verboten war. Weil die Männer so brutal festgenommen werden, organisieren Frauen die Demos, in denen sie mit Blumen auf der Straße stehen, als friedliches Zeichen gegen die Gewalt. ArbeiterInnen im ganzen Land beginnen zu streiken. Sie fordern die sofortige Freilassung der Gefangenen, demokratische Neuwahlen und ein Ende der Gewalt. Ich rufe Marina an, die Mutter eines guten Freundes. Vor 2 Jahren saß ich noch bei ihr im Wohnzimmer und habe Tee getrunken und Kekse gegessen. Nach 38 Jahren Arbeit in einem staatlichen Betrieb ist Marina vor kurzem in Rente gegangen. Jetzt geht sie mit den anderen Protestierenden auf die Straße. Ich erreiche sie in einem Café in Minsk.
Hallo.
Hallo, здравствуйте.
Hallo Judith, sorry, dass ich mit Ihnen unter diesen Umständen spreche, aber ich kann einfach nicht von hier weggehen. Ich sitze im Café, ganz in der Ecke, und trotzdem hört man es. Die ganze Stadt dröhnt von den Hupen der Autos. Ich mache jetzt mal die Tür auf, damit Sie es hören. Hören Sie?
Da.
Was haben Sie heute auf der Straße gesehen?
Ich habe heute auf der Straße Schönheit gesehen. So eine Schönheit, wie sie es wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt gibt. So schöne Frauen, so viele Blumen. Männer verteilen Rosen. Alle lächeln, alle umarmen sich, alle reden miteinander. So eine Einheit, man könnte auch Brüderlichkeit sagen. Wir haben verstanden, dass wir alle eine Familie sind. Ich habe die Frauen auf der Straße gefragt, was ich ihnen im Interview sagen soll. Und alle Frauen sagten einstimmig, jetzt müssen wir den Weg bis zum Ende gehen. Umkehren können wir nicht. Wir können nur noch nach vorne gehen. Ich finde, die ganze Welt sollte das sehen und wissen und von uns begeistert sein. Und jeder hilft von seinem Platz aus. Ich bin Rentnerin. Ich bin schon den zweiten Tag hier draußen. Ich winke, ich rufe. Jeder macht das, was er kann. Und keine Angst haben. Im Leben sollte man keine Angst haben. Wir warten sehr darauf, dass wir mehr weltweite Unterstützung bekommen. Wir machen alles, was wir tun können. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber es hängt nicht nur von uns ab. Es hängt von unserer Regierung ab und sie wissen, wie unsere Regierung ist. Je länger sie schweigen, desto klarer ist, dass sie Verbrecher sind. Es gibt kein anderes Wort. Sie unterstützen die Gewalt.
Das war am 13. August. Eine Woche später schreibt mir Marina, als ich sie frage, wie es ihr geht:
Ich fühle endlosen Schmerz für die verkrüppelten und getöteten Menschen, Unfähigkeit, das zu beeinflussen, Gebete und den Wunsch, alles wieder in Ordnung zu bringen. Das Warten auf Nachrichten, als kämen sie von der Front, Stolz und durchdringende Angst, Zuversicht und Hilflosigkeit. All das fühle ich und auch alle anderen hier.
Die queer-feministische Punkband Messed Up aus Grodna singt in ihrem Song Schrei lauter. Hier gab es für lange Zeit keine Redefreiheit. Wage es nicht einmal, darüber nachzudenken. Wir ertrinken in Lügen, wieder und wieder. Aber unsere Herzen schlagen zusammen stärker. Während du jung bist, glaube den Provokationen nicht. Stehe nicht untätig daneben. Während du jung bist, schreie lauter. Vergiss deine Ängste und halte deine Fäuste geschlossen.
Hallo?
Hallo?
Pascha kenne ich nicht persönlich. Den Kontakt vermittelt mir eine Freundin. Pascha ist 30 Jahre alt, wie ich, und Techniker von Beruf. Zwei Tage nach der Wahl fahren er und seine Freundin Paulina in die Stadt, um ein paar Erledigungen zu machen. Sie werden von der Verkehrspolizei grundlos angehalten. Pascha soll aussteigen. Als er sich weigert, schlägt der Polizist ihm ins Gesicht, zieht ihn aus dem Auto und schlägt ihm mehrere Male mit einem Schlagstock auf den Kopf. Dann wird er mitgenommen. Seine Freundin Paulina bleibt alleine auf der Straße zurück. Zwei Tage verbringt Pascha im Gefängnis. Erst in der Polizeistation Sowetskaja, dann im Gefängnis Akrestina. Paulina weiß die ganze Zeit nicht, wo er ist. Ich rufe ihn einen Tag nach seiner Freilassung an. Wie ist dein Zustand?
Mich hat es weniger getroffen als andere. Mein Zustand ist im Ganzen okay. Mir tun der Nierenbereich, die Beine und der Kopf weh, wegen der Schläge. Aber im Vergleich mit den Sachen, die wir jetzt in den sozialen Medien sehen, ist es bei mir weniger ernst als bei anderen. Ich bin aber in einem Schockzustand. Das war ein extremer Stress für den Organismus, wegen des Schlafmangels und des andauernden psychischen Drucks. So eine Aggression habe ich noch nie erlebt. Aber ich bin okay. Ich habe keine Angst und ich bin froh, dass Leute mich unterstützen. Das gibt mir viel Kraft. Ich bin bereit, weiterzumachen, um die Veränderungen zu erreichen, über die jetzt alle reden und die wir alle erwarten. Die 20 Stunden in der Polizeistation Sowetskaja waren die eindrücklichsten und schrecklichsten. Überall um mich herum wurden die ganze Zeit Menschen geschlagen. Wir waren ungefähr 50 bis 70 Leute. Wir wurden so aufgestellt, dass wir die Soldaten nicht sehen konnten. Die hatten alle große Angst, dass wir ihre Gesichter sehen, obwohl sie Masken trugen. Sie waren überzeugt davon, dass den Leuten, die an den Protesten teilgenommen haben, Geld gegeben worden war, vor allem US-Dollar. Sie glaubten wirklich, die Leute auf der Straße wollten nicht die Gesetze einhalten. Sie wollten keine ehrlichen Wahlen. Und es geht ihnen nicht um freie Meinungsäußerung, sondern sie wollen damit Geld verdienen. Das wurde ihnen eingetrichtert, damit sie härter durchgreifen. Sie haben die Leute geschlagen und es war offensichtlich, dass sie dabei Spaß hatten. Sie haben Witze gemacht. Das war nicht nur Verachtung, das war unmenschlich. Sie waren davon überzeugt, dass wir Verräter sind, Abschaum. Es wurden vor allem junge Wehrpflichtige eingesetzt. Sie haben sich sehr aggressiv verhalten, obwohl sie doch erst 18 oder 19 Jahre alt waren. Am Abend wurden wir in ein anderes Gefängnis gebracht. Dort wurde ich über Nacht mit 78 Menschen in einen 20 Quadratmeter großen Innenhof gesperrt. Alle, die dort waren, waren normale Leute. Der Älteste war 65 Jahre alt. Programmierer, Ingenieure, Bauarbeiter, Unternehmer. Alle sind menschlich geblieben. Niemand war hysterisch, keiner hat sich gestritten. Alle waren schockiert, was mit ihnen passiert. In den sozialen Netzwerken wird schon von Luca-Faschismus gesprochen. Diese Leute müssen bestraft werden und ich bin bereit, alles dafür zu tun.
Der Song Hachu Peremen der sowjetischen Rockband Kino war eigentlich das Lied der Perestroika. Jetzt ist er zum Symbolsong für die Proteste in Belarus geworden. Viktor Zoy singt: Veränderungen brauchen unsere Herzen, Veränderungen brauchen unsere Augen, in unserem Gelächter und in unseren Tränen und im Pulsieren unserer Venen. Veränderungen. Wir erwarten Veränderungen. Vika Biran ist eine queere LGBT-Aktivistin aus Minsk. Seit einem Monat ist sie meine Mitbewohnerin. In Berlin wollte sie eigentlich Kraft schöpfen, da die Repressionen in Belarus bereits vor der Wahl unerträglich waren. Zwei Tage nach der Wahl entscheidet sie sich, zurück nach Minsk zu fliegen.
Ich habe mehrere Gründe. Erstens hat meine Freundin, die zwischen Krakau und Minsk lebt, gesagt, wer, wenn nicht wir? Wir haben keine Kinder, wir sind erwachsen. Wir haben keine staatlichen Jobs, die wir verlieren könnten. Wir sind gut vernetzt. Wir müssen auf die Straße. Zweitens geht es darum, dass hier Polizeigewalt passiert. Ich war nicht so aktiv während der Wahlen. Die Kandidatinnen haben mich nicht interessiert. Aber jetzt sind schon 900 Menschen im Gefängnis. Die Leute gehen weiter auf die Straße. Und drittens, ich habe eine Freundin, wir haben uns entschieden, ein Team zu sein. Wir werden keine Barrikaden bauen oder schreien. Ich möchte konkrete Dinge tun. Flugblätter drucken, denn es gibt dort gerade kein Internet. Ich möchte Wasser und Medikamente verteilen. Ich möchte den Menschen konkret jetzt helfen.
Eine Woche später sitzt Vika wieder neben mir in der Küche. Ein kurzer Zwischenstopp, um dringende Arbeiten zu erledigen, bevor sie zurück nach Belarus fährt.
Ich war eine Woche lang in Belarus. Größtenteils war ich dort auf der Straße mit meinen Freundinnen. Ich bin angekommen, als es keine Gummigeschosse, Tränengas oder Granaten mehr gab. Ich hatte Glück.
Und also hatte ich ein spezielles Bag.
Ich hatte eine spezielle Tasche. Wir alle hatten so eine. Dinge, die du brauchst, wenn du gefangen genommen wirst. Toilettenpapier, einen Beutel mit Nüssen, eine Zahnbürste oder auch ein Buch. Ich stand vor meinem Regal und habe mich für Nabokov entschieden. Frühling in Fialta.
Nabokov, Spring in Fialta.
You are an activist, so you have been fighting this regime. Du bist Aktivistin und bekämpfst das Regime schon lange. Was bedeutet es für dich, jetzt dabei zu sein?
Einer der Gründe, warum dieser Protest anders ist als so viele zuvor, ist, dass Leute auf der Straße sind, die noch nie zusammengeschlagen wurden. Sie sind keine Aktivistinnen, keine NGO-Mitarbeiter. Es ist eine Graswurzelbewegung. Sie ist anarchistisch und horizontal organisiert. Die Fabrikarbeiter haben ihre eigene Stimme. Das ist absolut einzigartig und neu. Die Leute waren jahrelang verängstigt und eingeschüchtert. Und jetzt haben sie entschieden, dass sie ihre Freiheit nur bekommen, wenn sie dafür kämpfen. Es ist aber nicht einfach, deine Denkweise zu ändern, wenn es gefährlich ist, das Wort Freiheit überhaupt in den Mund zu nehmen. Ich hoffe, es wird noch weitergehen. Aber es sieht so aus, als ob unser toller Diktator einen Scheiß darauf gibt. Massen an Menschen sind auf der Straße. Die EU erkennt die Resultate der Wahlen nicht an, aber er sagt, dass es keine Neuwahlen geben wird, bis wir ihn umbringen.
People are already tired and I'm tired as well.
Die Leute sind müde. Ich bin auch müde. Sie haben fast alles getan, was sie können. In den Medien sieht man die wunderschönen Bilder von Frauen mit Blumen, die die Polizei umarmen. Aber gleichzeitig werden Menschen immer noch verschleppt, umgebracht. Es gibt Beweise für Folter und Vergewaltigung und es passiert jetzt, in diesem Moment. Wir brauchen jetzt dringend Unterstützung von Politikerinnen, Institutionen und der Wirtschaft. Wir brauchen das, weil wir müde sind. Und wir haben mit unseren Möglichkeiten alles getan, was wir können.
Polina, die Freundin von Pascha, schrieb heute unserer Autorin Judith Geffert auf Telegram: Wir waren gestern mit unserer neunjährigen Tochter Mila bei dem Freiheitsmarsch. Sie war begeistert von so vielen Menschen. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich glaube an das Beste. Und Rentnerin Marina schrieb: Die Menschenkette der Solidarität in Litauen, Menschen mit Blumen auf der ganzen Welt, das bedeutet uns sehr viel. Danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung. Unser Korrespondent Tilko Gries verfolgt die Geschehnisse in Belarus aus Moskau. Auch er kann nicht ins Land. Herr Gries, wie gefährdet ist die Opposition? Wir haben gerade beeindruckende Aussagen von 4 Menschen gehört, die sich nicht einschüchtern lassen. Aber es wurden auch rund 7000 Menschen verhaftet und 4 Menschen getötet bis jetzt. Und auch 2 Mitglieder des Koordinierungsrates der belarussischen Opposition wurden heute verhaftet. Nur kleine Nadelstiche in Anführungsstrichen angesichts von 100.000 Demonstrierenden oder doch auf längere Sicht wirksam? Was glauben Sie, Herr Gries?
Die längere Sicht ist ganz schwierig zu prognostizieren und das traue ich mir auch nicht zu. Aber Nadelstiche sind es schon und auch nicht nur vereinzelte und kleine, sondern sie sind natürlich auch schon durchaus wirksam. Denn das ist ein Instrument der Einschüchterung. Menschen zu verhaften sowieso ist ein Instrument der Einschüchterung. Aber auch das, was eben heute passiert ist, 2 Mitglieder des Präsidiums des Koordinationsrates zu verhaften, ist der Versuch, diejenigen, die dort in diesem Koordinationsrat sich engagieren, versuchen, dieser Oppositionsbewegung ein wenig Struktur zu geben, die unter Druck zu setzen, damit sozusagen die persönlichen Kosten steigen für jeden, der da mitmacht. Die Situation heute war die, dass 2 Mitglieder dieses Präsidiums beim Minsker Traktorenwerk vor der Tür dort waren. In diesem Werk ist schon gestreikt worden und da wurde neuerlich zu 9 Streiks aufgerufen und da waren also diese 2 Mitglieder anwesend und sie sind dann eben dort verhaftet worden. Das ist der Versuch, das zu unterbinden, dass die Forderungen des Präsidiums oder dieses Koordinationsrates nach Streiks in vielen Betrieben, dass das unterstützt wird auf der Straße tatsächlich zu Beginn einer Schicht in einem Betrieb.
Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Rat der Opposition. Er wurde vergangene Woche gegründet, weil es bis dahin so etwas wie eine Protestkultur in Belarus ja nicht gab. Es gab keine Strukturen, wie Sie erwähnten, es gab aber auch dementsprechend keine Führungspersönlichkeiten. Wie wichtig und wie revolutionär ist das?
Ich halte das für wichtig, um diesen sehr, sehr vielstimmigen Stimmen tatsächlich, die wir sehen und hören bei den Demonstrationen oder bei den Betriebsversammlungen, bei den Streiks oder bei den Gedenkmärschen für die Getöteten, um ihnen ein Gewicht zu geben, um ihnen noch mehr Gewicht zu geben, um ihnen auch eine Formierung, eine Form zu geben, also um auch Dinge zu formulieren, die komplizierter sind als das, was man vielleicht auf Transparente schreiben kann oder in Sprechchören äußern kann. Es ist auch für die Außenkommunikation sehr wichtig, tatsächlich für Medien, nicht nur für die freien belarussischen, die wenigen, die es gibt, sondern auch für die internationalen Medien, um sozusagen so ein bisschen Ansprechpartner zu haben, um einen Kristallisationspunkt zu haben, wer spricht denn jetzt für diese Bewegung. Tatsächlich aber ist es so, dass wir es natürlich hier mit ganz vielen Graustufen zu tun haben. Diese Bewegung ist sehr, sehr breit. Sie findet statt nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den Regionen. Sie geht durch verschiedene Milieus, durch ganz verschiedene Altersstufen und Altersschichten. Und für das Zustandekommen von Demonstrationen spielt dieser Koordinationsrat wiederum überhaupt keine Rolle. Das funktioniert online, das funktioniert digital, vor allem über den Messenger Telegram. Insofern ist dieser Rat für den Druck von der Straße nicht unbedingt das Entscheidende. Für viele Menschen ist das Entscheidende, dass sie gesehen haben, wie in den ersten Tagen und Nächten nach der Wahl der Staat so brutal auf die friedlichen Demonstranten losgegangen sind, dass sie schlichtweg empört sind und so etwas nicht mehr durchgehen lassen wollen. Dadurch sind sie politisiert worden und deshalb gehen sie auf die Straße. Wenn dann so ein Präsidium, so ein Koordinationsrat sich eben noch hinsetzt und auch schriftliche Arbeit macht, dann halten das sicherlich viele für gut, aber es ist nicht die erste Priorität für die allermeisten.
Die Bilder, die uns erreichen auf den sozialen Medien, aber auch in Beiträgen im Fernsehen, auf denen gehen die Menschen ohne Maske und entsprechenden Abstand demonstrieren. Spielt diese Corona-Pandemie keine Rolle mehr? Ich frage auch deshalb, weil die Proteste ja ursprünglich aufkamen, als der Staat noch vor der Präsidentschaftswahl dabei versagte, medizinische Versorgung zu organisieren und bereitzustellen. Ist die Revolution jetzt wichtiger als die Angst vor dem Virus?
Der Protest ist wichtiger und die Empörung, die ich gerade eben ansprach, die ist wichtiger als die Angst vor dem Virus. Mein Eindruck ist, dass zu den großen Massenveranstaltungen, insbesondere die großen Demonstrationen, wie etwa am Sonntag, dass dort vielleicht etwas weniger Menschen aus Risikogruppen hinkommen, dass sie dort etwas unterrepräsentiert sind. Aber das bedeutet nicht, dass sie gar nicht kommen. Es gibt diesen Corona-Diskurs, den wir aus Deutschland kennen oder aus anderen Staaten. Es gibt ihn in der Form in Belarus nicht mehr. Also weder thematisiert großartig von denen, die für sich in Anspruch nehmen, dieser Oppositionsbewegung die eine oder andere Stimme zu geben, noch von Lukaschenko. Mit einer Fußnote vielleicht, Lukaschenko hat heute vernehmen lassen, dass er eine zweite pandemische Welle in Belarus für möglich hält. Und er macht dafür die Opposition nun verantwortlich, weil die ja zu Menschenansammlungen aufrufe. Das wiederum verkehrt Lukaschenkos Corona-Politik, die ja vorrangig in Ignorieren des Problems bestand, jetzt ins Gegenteil. Aber es reicht ihm offenbar aus, weil es ein Argument ist gegen die Opposition.
Alles, was hilft, nimmt Lukaschenko anscheinend auf. Soweit Tilko Gries, unser Korrespondent aus Moskau. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Gries.
Sehr gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Thailand und auf die Philippinen, zwei südostasiatische Länder, die mit Corona sehr unterschiedlich umgehen. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.